Wir sind gestern bis zum Ende des sechsten Heilszeitalters gekommen und sind dann bereits rübergegangen ins siebte Heilszeitalter. Also den Übergang von diesem Zeitalter zu dem zukünftigen Zeitalter, dem tausendjährigen Reich. Und ich möchte nochmals betonen, dass das sechste Zeitalter also so verlaufen ist: Am Anfang wurde Gottes Bund mit Zedekia errichtet. Aber schon bald darauf hat Zedekia dagegen rebelliert und da kam die böse Entwicklung, der Niedergang. Und dieser Niedergang ging weiter und weiter bis schließlich zur Verwerfung des Messias. Und dann kam die Phase C in jedem Heilszeitalter, Fluch und Gericht. Ab dem Jahr 70, Zerstörung Jerusalems und des Tempels, eine Kette von Krieg und Verwüstungen über Jerusalem bis in die Endzeit und dann schließlich die 70. Jahrwoche Daniels und deren zweite Hälfte, die große Drangsal, der schrecklichste Weltkrieg. Mit diesem Gericht wird das sechste Zeitalter abgeschlossen. Und dieses Gericht kommt auf den Höhepunkt, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit zurückkehren wird, genau am Ende der 70. Jahrwoche, als Richter der Welt. Also alles genau nach diesem Schema, ein Heilszeitalter, griechisch Aion, hebräisch Olam, bedeutet ein guter Anfang mit Bund und Segen. Dann eine traurige Entwicklung mit Niedergang, der immer schlimmer wird, bis schließlich drittens ein Ende kommt. Aber hier ein sehr langes Ende, das Gericht fordert. Eigentlich hatten wir auch bei dem Zeitalter von Noah bis Abraham auch eine lange Fluch- und Gerichtphase gehabt. Der Turmbau von Babel, die Zerstreuung der Völker, das Fallenlassen in Unwissenheit und Unmoral, das ging eine längere Zeit, bis dann Abraham berufen wurde, der Bund mit ihm geschlossen wurde und das dritte Heilszeitalter begann. Nun kommen wir ja zum siebten Heilszeitalter und das ist das tausendjährige Reich, das ausführlich beschrieben wird im Alten Testament, aber die Zeit 1000 Jahre wird nie genannt. Jedoch in Jesaja 24 am Schluss wird gesagt, dass es viele Tage dauern wird. Wir können das kurz aufschlagen. Und interessant ist, dass in der rabbinischen Literatur gibt es eine Ansicht, dass dieses Reich des Messias 1000 Jahre dauern würde. Aber keine Einheit unter den Rabbinern. Und mit der neutestamentlichen Offenbarung wird gesagt, ja, 1000 Jahre. Offenbarung 24. So müssen wir uns nicht auf menschliche Meinungen abstützen, sondern eben wirklich auf Gottes Offenbarung. In Jesaja 24 wird das Gericht der großen Drangsal beschrieben, eindringlich, dramatisch. Und dann heißt es in Vers 21, und es wird geschehen an jenem Tag. Be-Yom ist ein adverbialer Ausdruck im Hebräischen, der nicht meint an einem bestimmten Kalendertag. Be-Yom meint in dieser Epoche. Genauso wie wir sagen, heutzutage. Das Wort Tag in heutzutage auch nicht die Bedeutung von einem Kalendertag, sondern das ist die Epoche. Es wird geschehen an jenem Tag, zu jener Epoche. Da wird der Herr heimsuchen, die Heerschar der Höhe in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Also die Engel, und zwar die gefallenen Engel, die immer noch Zugang hatten in den Himmel. Und dann eben die Führer dieser Welt, die werden heimgesucht werden. Und sie werden in die Grube eingesperrt, wie man Gefangene einsperrt und in den Kerker eingeschlossen. Sieht man? Wie in Offenbarung 20, das haben wir schon gelesen, dass der Teufel am Anfang von einem Engel gefasst wird und in den Abyssos, in den Abgrund eingesperrt wird. Und nachher in Offenbarung 20 wird dieser Ort genannt Gefängnis, Kerker. Da sind sie gefangen. Und nach vielen Tagen werden sie heimgesucht werden. Nämlich am Ende der messianischen Herrschaftszeit. Und der Mond wird mit Scham bedeckt und die Sonne beschämt werden. Das bezieht sich auf das Ende der großen Drangsalszeit. Denn der Herr der Heerscharen herrscht als König oder tritt die Herrschaft an als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem. Und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Also sehen wir die Engelwelt, die gefallene Engelwelt, die Dämonen werden eingesperrt im Abyssos zusammen mit dem Teufel. Und das ist eben ein Kerker. Und nach vielen Tagen wird dieser Kerker geöffnet für den Teufel. Und die Bibel sagt in Offenbarung 20, nach 1000 Jahren wird das geschehen. Und so sehen wir also, der Herr Jesus erscheint, um das sechste Heilszeitalter abzuschließen. Er kommt als der Menschensohn auf den Wolken des Himmels, um diese Zeit der Herrschaft der Nationen, Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, Rom in seinen drei Phasen, ein Ende zu bereiten. Er kommt, richtet das Reich Gottes auf und was tut er dann? Das wissen wir schon von der ersten Stunde an. Dann schließt er offiziell den neuen Bund mit Israel. Und zwar sagt Jeremia 31 und folgende und Hebräer 8, wo das im Neuen Testament zitiert wird, dieser neue Bund wird nicht mit der Gemeinde geschlossen, sondern mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda, mit den 10 und den 2 Stämmen. Aber wir wissen, der Herr Jesus, als er das erste Mal kam und am Kreuz starb, dann hat er damit die Grundlage des neuen Bundes gelegt. Er hat seinen Jüngern erklärt und den Kelch genommen, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Das ist das Emblem des neuen Bundes. Wir haben gesehen, jeder Bund hat ein Emblem. Das Emblem des neuen Bundes, das ist der Kelch. Und der Herr Jesus hat also diesen Bund grundgelegt durch sein Blut. Aber offiziell wird der Bund erst geschlossen am Anfang des tausendjährigen Reiches. Und wir werden dann gleich noch sehen, die Gemeinde ist seither Nutznießer aller Segnungen des neuen Bundes. Aber unter uns gesagt, und noch viel mehr. Denn Epheser 1, Vers 3 sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wie er uns auserwählt hat in ihm und so weiter. Alle geistlichen Segnungen, das ist noch viel mehr dazu, zu dem, was im neuen Bund enthalten ist. Aber dieser Bund wird also ganz nach Schema am Anfang geschlossen und dann kommt der größte Segen, den man sich überhaupt vorstellen kann, über Israel und über alle die Völker, die als Überrest ins tausendjährige Reich eingehen werden. Eine wunderbare Zeit. Es ist eine Zeit fast wie im Paradies. Petrus nennt sie in Apostelgeschichte 3 die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Also es ist quasi eine Rückführung in einen paradiesischen Zustand, könnte man sagen, aber eben fast, denn Jesaja 11 beschreibt das tausendjährige Reich und den Löwen, der Stroh frisst und die wilden Tiere, die neben Haustieren grasen und einander nichts tun. Und es wird beschrieben, eine wunderbare Welt, aber dann heißt es, aber die Schlange wird weiterhin auf den Bauch kriechen. Das wird nicht mehr rückgängig gemacht, was durch den Sündenfall bei der Schlange verändert wurde. Also weitgehend. Und es ist so, dass die Menschen nicht mehr sterben werden. Jesaja 65 sagt, die Menschen werden so alt werden wie Bäume. Ja, und es gibt Bäume, die werden über 1000 Jahre alt. Nicht alle, aber eben, es gibt solche Bäume. Und wir staunen darüber. Und das wird möglich werden im tausendjährigen Reich. Doch sagt Jesaja 65, der Sünder, der Hundertjährige, der immer noch ein Jüngling sein wird, wird verflucht werden. Nämlich dann, wenn jemand sich gegen die Herrschaft des Herrn Jesus offen, rebellisch auflehnt, dann wird er sofort gerichtet werden. Weil Gott eine direkte Regierung haben wird. Da werden die Menschen nicht mehr sagen können, oh, warum greift Gott nicht ein? Er wird sofort eingreifen. Psalm 101 am Schluss sagt der Gesetzlose. Jeden Morgen wird der Gesetzlose weggerafft werden. Und so wird wirklich Ordnung sein. Die Gerechtigkeit wird hier auf Erden herrschen. Es wird ein idealer Zustand sein. Die Menschen werden normalerweise nicht sterben, nur im Ausnahmefall. Aber eben, es ist nicht alles völlig vollkommen. Und das sieht man auch daran, eben, dass die Möglichkeit da ist für Sündopfer. Hesekiel 40 bis 48 beschreibt den Tempel, wie er in Jerusalem stehen wird, in der Zeit des tausendjährigen Reiches, gigantisch. Der Salomonische Tempel war ein Quadrat von 500 auf 500 Ellen, 262,5 auf 262,5 Meter. Der Tempel zur Zeit des Herrn Jesus war doppelt so groß. Ab 19 vor Christus wurde der Tempel auf die doppelte Größe ausgeweitet. Richtig schön gemacht, kann man sagen, in der Vorsehung Gottes für das Kommen des Messias. Aber der Hesekiel-Tempel wird noch größer sein. In Hesekiel 40 bis 48 sehen wir, da kommt ein dritter Vorhof dazu, zu dem inneren 500 Ellenquadrat. Der wird sein 500 auf 500 Ruten. Und das ist etwa 1,5 auf 1,5 Kilometer. Und damit wird der Golgatha-Felsen integriert werden in den Tempelbezirk. Wenn also die Nationen immer wieder nach Jerusalem, weltweit, vom Ende der Erde, müssen die immer wieder nach Jerusalem kommen, um dort den König anzubeten, den Herrn Jesus, den ewigen Sohn Gottes, der Gott selber ist. Sie werden kommen vom Ende der Erde und da werden sie wissen, wenn sie in den dritten Vorhof, den Vorhof der Völker kommen, auf diesem Felsen, da ist das wahre Opfer dargebracht worden. Damals, als der Messias das erste Mal kam und all diese Opfer da im Zentrum des Ezekiel-Tempels, der übrigens eben ein Quadrat sein wird, aber so, dass die Diagonalen sich schneiden im Altar. Christus und sein Opfer, das wird damit symbolisiert, steht absolut im Zentrum. Aber die Nationen werden wissen, da im dritten Vorhof dieser Fels, das ist der Ort des wahren Opfers. Und das, was hier geopfert wird auf dem Altar, das sind eigentlich nur Symbole. Erinnerungen an die Kreuzigung des Messias. Und dann werden die einander sagen können, in der Zeit der Gemeinde früher, da hatten die durch alle Generationen hindurch auch eine Erinnerung und das war das Abendmahl. Aber das war nicht für immer, denn der Apostel Paulus hatte der Gemeinde gesagt in 1. Korinther 11, ihr verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt. Das sollte nur sein bis zur Entrückung der Gemeinde, dann ging die ja weg. Und jetzt haben wir eine neue Zeit, eine ganz neue Hausordnung. Ja, jetzt sind wir wieder bei dem Begriff Oikonomia, Dispensation, Epheser 1, Vers 10, zurück. Das war eine andere Hausordnung, da gab es das Abendmahl. Jetzt haben wir diese symbolischen Opfer, aber gleich mit der Erklärung, das wahre Opfer, das ist hier ein für allemal auf Golgatha dargebracht worden. Und so wird dieses Reich dauern von Generation zu Generation und die Menschheit wird sich vermehren. Und das habe ich ja gestern schon angetönt. Und da werden sich nicht einfach alle neuen Generationen automatisch bekehren. Und das ist der Punkt, was wir auch unseren Kindern immer wieder sagen müssen. Jede Generation muss sich selber bekehren. Die Bekehrung der Eltern garantiert nicht die Bekehrung der Kinder. Und so wird es sein, dass eben manche sich nur äußerlich dieser Herrschaft des Herrn Jesus beugen. Da kann einer sagen, aber das geht doch nicht. Die werden ja Jesus Christus in Person sehen, in Jerusalem. Er thront auf dem Thron von David. Das kann doch nicht sein, dass die sich nicht bekehren. Oh doch. Ich meine, wie viele Leute gibt es, die wissen ganz genau, dass das die Wahrheit ist. Und sie bekehren sich trotzdem nicht. Und ich habe das sehr krass erlebt. Damals auf dem Gymnasium, ein Mitschüler, Jude. Seine Mutter ging übrigens mit dem späteren Ministerpräsident Rabin zur Schule. Er war ein ganz, ganz säkularer Jude. Wir haben so viel diskutiert zusammen. Und einmal hat er mir gesagt, weißt du, ich würde auch nicht glauben, wenn alles stimmt. Und dann war klar, nicht intellektuelle Probleme, sondern es ist sein Wille, der ist das Problem. Er will nicht glauben. Und so wird das auch da sein. Es gibt solche, die wollen nicht glauben. Und das gehört eben bereits zu diesem Thema. Siebte Zeitalter, jetzt das tausendjährige Reich. Und das ist diese traurige Entwicklung. Aber diese traurige Entwicklung wird unterdrückt sein durch die Herrschaft des Herrn Jesus, der jede Rebellion ahnden wird. Und jetzt, nach Schema, muss doch am Schluss etwas kommen, oder? Jetzt muss doch Phase 3 kommen. Jetzt schlagen wir die Bibel auf und schauen, ob das Schema aufgeht. Ja, die Bibel muss sich ja nicht nach dem Schema richten, sondern das Schema nach der Bibel. Aber jetzt wollen wir schauen, ob das Schema wirklich der Bibel entspricht. Und wir lesen in Offenbarung 20. Vers 6 am Schluss wird darüber gesprochen, wie da geherrscht wird mit Christus 1000 Jahre. Und dann heißt es in Vers 7, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen, die Nationen zu verführen. Übrigens, er kommt also wieder aus diesem Kerker rauf. Er wird 1000 Jahre in dem Abyssus sein. Und jetzt verstehen wir besser, warum diese wütenden Dämonen bei dem Gadarener in Lukas und in Matthäus, in der Parallelstelle, die sagen dem Herrn Jesus, bist du gekommen vor der Zeit, uns zu quälen? Und sie bitten ihn, dass er sie nicht in den Abyssos, in den Abgrund schickt, sondern dass sie wenigstens aus dem Gadarener ausfahren und dann in die Schweine gehen dürfen. Die wussten den prophetischen Plan. Jetzt ist noch nicht die Zeit des tausendjährigen Reiches. Das wäre ja vor der Zeit nach Jesaja 24. Und darum sagen sie, bist du gekommen vor der Zeit? Lass uns doch noch. Und der Herr hat sie gelassen. Die mussten noch nicht in der Abyssos. Das kommt erst beim tausendjährigen Reich. Und dann nach den 1000 Jahren wird der Teufel losgelassen. Und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres ist. Sieht man, wie viele werden sich nicht bekehren, obwohl sie alles sehen. Es ist wahr, es stimmt alles, aber wir wollen trotzdem nicht. Unglaublich, nicht wahr? Und es wird auch zeigen, der Mensch ist verdorben, völlig verdorben, auch dann, wenn die Umstände ideal sind, wird er böse sein und braucht eine Bekehrung und eine Wiedergeburt und eine völlige Erneuerung. Und da wird auch widerlegt werden, was die Marxisten lehren. Die Welt ist nur so schlecht, weil es so viele Menschen haben, die nicht an dem Reichtum der Reichen Anteil haben. Wenn wir alles schön verteilen würden, dann hätten wir das Paradies auf Erden. Das stimmt nicht. Denn sogar dann, wenn alle paradiesisch leben werden, werden viele eben trotzdem Sünder bleiben wollen. Und die kann der Teufel also versammeln. Und jetzt lese ich weiter. Wie der Sand des Meeres. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, das ist Jerusalem. Und Feuer kam von Gott hernieder aus dem Himmel und verschlang sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier ist als auch der falsche Prophet. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also ganz nach Schema, am Schluss dieses Gericht weltweit. Die Menschen weltweit betreffend durch Feuer vom Himmel. Und dann geht es gleich weiter. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. Jetzt kommt das absolute Endgericht der Welt. Nach dem tausendjährigen Reich. Und der Herr Jesus wird dort auf dem weißen Thron sitzen. Das wissen wir aus Johannes 5. Der Herr Jesus sagt, er ist der Sohn des Menschen. Und der Vater hat ihm das ganze Gericht übertragen. Das heißt, er wird als Mensch auf diesem Thron sitzen und die Menschheit richten. Und zwar alle Verlorenen werden dann erst auferstehen. Die Gläubigen aus dem Alten Testament, die sind dann schon längst auferstanden. Die werden nämlich auch bei der Entrückung vollendet werden und ihren Auferstehungskörper bekommen. Darum heißt es in Hebräer 11 am Schluss, im Zusammenhang mit den Glaubenshelden des Alten Testaments, sie haben das Endziel noch nicht erreicht, sind nicht vollendet geworden, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat und sie sollen nicht ohne uns vollkommen gemacht werden. Choris, getrennt von uns. Das heißt, nicht getrennt von der Gemeinde werden sie zur Vollkommenheit kommen. Das heißt also bei der Entrückung, wenn die entschlafenen Heiligen der Gemeinde auferstehen werden, werden auch alle Bekehrten aus dem Alten Testament auferstehen und werden in den Himmel gehen. Aber wenn hier die Toten auferstehen, dann sind das die Verlorenen ab Kain. Und jetzt haben wir gelesen, vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, entflieht die Erde und der Himmel. Und das weist hin auf die Auflösung des Kosmos. In 2. Petrus 3 lesen wir, dass der Tag Gottes kommen wird, an dem die Himmel in Brand geraten werden und die Erde. Die Elemente werden aufgelöst werden und im Brand vergehen. Interessant, dass der ehemalige Fischer Petrus sagt, die Elemente, und er benutzt hier das Wort Stoichon, im Griechischen, das heißt wirklich die grundlegenden Teilchen der Materie, die werden aufgelöst werden. Die griechischen Philosophen, die sagten, diese kleinsten Teile, die müssen wir nicht nur Stocheia nennen, in der Mehrzahl Elemente, sondern Atomoi, Unteilbare. Das Atom heißt das Unteilbare. Und sie dachten, das ist unteilbar. Und die Bibel sagt, es ist teilbar. Und wenn man es teilt, dann entsteht Feuer und ein gewaltiger Lärm und Krach. Das steht so in 2. Petrus 3. Und dann wird diese Schöpfung aufgelöst werden. Aber hier wird das noch prägnanter gesagt. Vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, entflieht das Universum und wird aufgelöst. Mit anderen Worten, das Gesicht des Herrn Jesus wird so schrecklich sein, wenn er als Richter der Welt dort in Erscheinung tritt, dass sogar das Universum vor ihm flieht. Und warum wird er als Mensch die Menschen richten? Sein Leben auf der Erde als Mensch wird der Maßstab sein. Nicht wahr? Die Menschen sagen, ja, ich bin gar nicht so schlimm, mein Nachbar ist doch viel schlimmer. Ja, das ist das Problem, dass Menschen sich nicht bekehren, weil sie sich mit dem und dem und dem vergleichen. Aber wir müssen uns nur mit einem Menschen vergleichen, das ist der Herr Jesus. Und dann sehen wir, wir sind alle Sünder und verloren. Und er wird der Maßstab sein. Und so werden sie gerichtet werden nach ihren Werken. Ich lese Vers 12. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also alle Werke sind dokumentiert in diesen himmlischen Büchern. Und es wird eine gerechte Abrechnung geben. Und keine offene Frage bezüglich Gerechtigkeit wird offen bleiben. Alles wird gerecht verurteilt werden. Dann werden die Menschen nicht mehr sagen können, warum greift Gott nicht ein? Er wird alles gerecht ahnden. Und nicht einfach so pauschal. Und hier wird das Buch des Lebens speziell erwähnt. Vielleicht hat man gelernt in der Sonntagsschule, wenn ihr euch bekehrt, werdet ihr eingeschrieben werden ins Buch des Lebens. Ich weiß noch, das war für mich schon ein besonderer Gedanke. Also schon als Kind, der Begriff vom Buch des Lebens, das ist fantastisch. Ein Buch, das Gott führt im Himmel. Aber wenn jemand fragt, ja, wo steht das eigentlich, dass man bei der Bekehrung eingeschrieben wird, bei der Wiedergeburt? Steht nirgends. Ja doch, Lukas 10. Freut euch nicht, dass die Dämonen euch untertan sind, sondern dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind, sagt der Herr Jesus den Jüngern. Ja, aber da steht nicht, dass sie bei der Bekehrung angeschrieben wurden. Einfach, sie stehen dort und sie sollen sich darüber freuen. Ja, und im Psalm 139, da sagt ja David, er beschreibt seine Bildung im Mutterleib und sagt, und da waren meine Lebenstage schon in dein Buch eingeschrieben. Die Lebenstage, bevor sie da waren, waren sie schon eingeschrieben im Buch des Lebens. Und wir können sogar zeigen, wenn man alle Stellen über das Buch des Lebens zusammenträgt, es gibt auf Sermon Online von mir eine ausführliche Ausführung, dann sieht man, dass Gott die ganze Menschheit bei der Erschaffung der Welt, von Grundlegung der Welt an, in dieses Buch eingeschrieben hat. Warum? Weil Gott das Leben für alle will. Und darum steht jeder Mensch dort drin. Aber Gott gibt hier auf Erden die Möglichkeit, sich zu bekehren. Und wer sich eben in dieser Lebenszeit nicht bekehrt, mit dem Tod ist absolut die letzte Chance verpasst. Denn Hebräer 9 sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal, nicht zweimal, es gibt keine Reinkarnation, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und der Herr Jesus sagt in Markus 2, der Sohn des Menschen hat Gewalt, auf Erden Sünden zu vergeben. Nicht im Jenseits, nur auf Erden. Vergeben unserer Sünden können wir nur während der Lebenszeit auf Erden bekommen. Und wenn einer die Gnadenzeit in seinem Leben verpasst, dann wird er aus dem Buch gelöscht. Und darum lesen wir, zum Beispiel im Psalm 89, da spricht David über die, die den Messias verfolgt haben und ihm Leiden zugefügt haben, lass sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Die, die Christus ans Kreuz brachten, die waren im Buch des Lebens. Aber weil sie den Messias verwarfen, war die Konsequenz dann die Auslöschung aus diesem Buch. Und darum, das hat nichts damit zu tun, dass einer Angst haben muss, der wiedergeboren ist, vielleicht werde ich dann einmal doch gelöscht aus dem Buch. Nein, dann kann man sich freuen, dass unsere Namen dort wirklich fixiert sind. Aber das Ausgelöschtwerden ist eine Sache, wenn der Mensch nicht will. Matthäus 23, da sagt der Herr Jesus zu Jerusalem: Wie oft habe ich euch versammeln wollen und ihr habt nicht gewollt. Und dann wird das Buch des Lebens hier präsentiert. Dein Name ist nicht drin. Wirklich nicht. Nein, ist nicht drin. Gott weiß natürlich, er braucht kein Buch, aber es geht um Deklaration. Und dann wird der Herr sagen können: Dein Name stand darin. Von Grundlegung der Welt an. Gott hat gewollt, du hast nicht gewollt. Und darum musst du in den Feuersee. Furchtbar. Und noch etwas. 1. Korinther 6 sagt ja, dass die Gläubigen einmal die Welt richten werden. Wir werden dabei stehen. Und wir werden als Belastungszeugen auftreten. Wie geht das? In Matthäus 12 sagt der Herr Jesus: Die Königin des Südens, die Königin von Sheba, die kam von Jemen. Sheba war Jemen. 1000 Kilometer, um die Weisheit Salomos zu hören. Und der Herr Jesus sagt: Und hier, dein Israel, ist mehr als Salomon. Der Messias war da, der Sohn Gottes. Und sie haben ihn verworfen. Und so wird die Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit dieser Generation zur Zeit des Herrn Jesus. Muss man sich vorstellen. Da treffen sich Menschen, die 1000 Jahre getrennt waren in der Geschichte. Es gibt ein Wiedersehen. Und dann wird sie diese Generation verurteilen. Ich bin gekommen für Salomo. Und als der Messias kam zu denen, die wollten ihn nicht und mussten keinen Weg machen wie ich. Und so werden wir auch aufgerufen werden und sagen: Ja, ich habe ihm ein Buch gegeben und ein DVD. Ja, da war das Evangelium drin. Und er hat das gewusst, angeschaut und hat gewusst, wie der Weg des Heils geht und hat trotzdem abgelehnt. So werden wir als Belastungszeugen auftreten. Und darum habe ich mal von einem alten Bruder gelernt. Er sagte uns, wenn ich Traktate weitergebe, sage ich den Leuten ganz bewusst: Auf Wiedersehen. Schon ernst, nicht wahr? Ja, und so sehen wir, dass das 7. Heilszeitalter endet genau so mit Gericht. Also schon erstaunlich, wie sich das durch die ganze Bibel mit einer Strenge durchsetzt, sodass man eigentlich beim Lesen voraussagen kann: Jetzt muss noch etwas kommen. Und das muss Gericht sein und Fluch. Und dann kommt der Tag der Ewigkeit. Diesen Ausdruck findet man in 2. Petrus 3. Ihm sei die Herrlichkeit auf den Tag der Ewigkeit. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe die Hütte oder die Stiftshütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Throne saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Das passt so nach diesen 7 Zeitaltern. Das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dieses ererben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Den Feigen aber, das sind die, die zu feige waren, sich zu bekehren. Die werden zuerst genannt, vor ganz schrecklichen Sünden, die jetzt folgen. Die Feiglinge, die wegen ihren Verwandten sich nicht bekehrt haben. Und das war Feigheit. Wir dürfen uns nicht von den Verwandten und von den Freunden abhalten lassen, uns zu bekehren. Und darum werden die hier zuerst genannt, den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Huren. Porneia bezeichnet im Griechischen des Neuen Testaments jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb des geschützten Rahmens der Ehe. Und Zauberern, Pharmakos, das ist der, der Drogen nimmt. Ja? Pharmakeia meint im Griechischen zuerst Drogenmissbrauch und dann Okkultismus im Allgemeinen. Ich war Drogenmissbrauch. Hängt ganz stark mit Okkultismus und Esoterik zusammen. Man kann sogar über Drogenmissbrauch in die Esoterik hineinkommen. Und hier werden die genannt. Und da gibt es junge Leute, die sagen, wo steht, dass man nicht kiffen darf? Ja, such mal alle Stellen mit Pharmakeia und Pharmakos in der Bibel zusammen. Das ist der Hammer. Auch Galater 5, die Werke des Fleisches. Und dann wird aufgezählt, Zauberei, Pharmakeia. Und das bedeutet Drogenmissbrauch. Und Paulus sagt danach, von denen ich vorhergesagt habe. Und es sage, dass die solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Der Fall ist klar. Zauberern oder solchen, die Drogen nehmen, und Götzendienern und allen Lügnern. Ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Da schließt die Chronologie der Offenbarung ab. Ab Vers 9 kommt ein Anhang, in dem erläutert wird, was, wer das neue Jerusalem ist, und wird dann beschrieben, das neue Jerusalem in der Zeit des tausendjährigen Reiches. Ja, aber eben der Tag der Ewigkeit. Diese Vollkommenheit wird kommen. Da sehen wir, im tausendjährigen Reich ist es fast vollkommen. Aber die Gerechtigkeit wird dort herrschen, während am Tag der Ewigkeit, da wird die Gerechtigkeit dort wohnen. 2. Petrus 3. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Im tausendjährigen Reich wird sie durchgesetzt, aber in der Ewigkeit ist sie zu Hause. Wir haben also gesehen, die ganze Geschichte vom Anfang bis zur neuen Schöpfung verläuft über diese sieben Bündnisse und diese sieben Heilszeitalter. Adam, Noah, Abraham, mit Israel, mit David, mit Zedekia und dann wieder mit Israel. Aber jetzt kommt das Schönste als Anhang. Das Zeitalter der Zeitalter. Das Geheimnis der Gemeinde. Ja, wir haben gesehen, im sechsten Zeitalter, diese grandiose Prophetie der 70 Jahrwochen, zuerst die 69 bis auf den Messias, den Fürsten, dann aber sein Tod, die Zerstörung Jerusalems und des Tempels und die Kette von Krieg und Verwüstung bis in die Endzeit und erst dann kommt die 70. Jahrwoche und die große Drangsal. Und jetzt kann man sich fragen, was ist denn der Sinn, dass diese Zeit so lange dauert? Diese Zeit des Fluches und des Gerichts. Und das jüdische Volk zerstreut unter allen Völkern, gehasst und ständig verfolgt, unerwünscht, von Ghetto zu Ghetto wandernd, geächtet. In diese Zwischenzeit hinein hat Gott das Geheimnis der Gemeinde eingefügt. Dieses Geheimnis war in seinem Herzen von Ewigkeit her. Epheser 3 sagt, es war verborgen in Gott. Die Engel wussten nichts. Keiner hat je etwas erfahren. Die Propheten im Alten Testament wussten nichts. Es war verborgen in Gott. Aber es war für Gott so wertvoll, so wunderbar, dass er doch im Alten Testament bildliche Hinweise gab. Das ganze Alte Testament, das beginnt von der ersten Seite der Bibel an. Typologie nennt man das. Diese von Gott gewollten Bilder, die hinweisen auf das Werk des Herrn Jesus und dann auch auf die Gemeinde. Und das hat Gott jetzt hier eingefügt. Nicht wahr? Wir haben gesehen, wie diese 69 Jahrwochen verliefen. Die Uhr Gottes mit Israel hat getickt, bis zum Palmsonntag. Aber da, innerhalb der Zeiten der Nationen, quasi in der Epoche des vierten Tieres, da hat Gott die Gemeinde eingefügt. Und in den Apostel Paulus Briefen, da finden wir 8 Geheimnisse. Und wenn man die studiert, muss man immer darauf achten, was ist jetzt der Punkt, der im Alten Testament nicht bekannt war. Zum Beispiel das Geheimnis der Vollzahl aus den Nationen, Römer 11. Das Geheimnis dort ist nicht, dass Israel verblendet wird für eine Zeit. Also zum Teil, und das meint zum größten Teil. Nein, das Geheimnis ist, dass Gott sich eine bestimmte Zahl auserwählt hat, die zur Gemeinde gehören werden. Und wenn diese Zahl aus den Heidenvölkern zum Glauben gekommen sein wird, dann ist die Vollzahl der Nationen eingegangen und dann wird ganz Israel gerettet werden. Und ganz Israel meint alle, die überleben werden. Dieser Drittel, der durch die Drangsal überlebt und zur Bekehrung kommt. Ganz Israel werden sie dann sein. Und die werden gerettet werden. Aber sehen wir, diese Vollzahl aus den Nationen bedeutet nicht, dass Gott die anderen verdammen wollte. Denn wir sehen, dass auch nach der Entrückung der Gemeinde wird sich eine unzählbare Schar aus allen Völkern und Nationen bekehren. Und die werden durch die große Drangsal hindurchgehen. So steht das in Offenbarung 7. Der Überrest aus den Nationen, und dort findet man auch den Überrest aus Israel. Die Vorhut, die 144.000. Und da ist aber noch hinzuzufügen, 2. Thessalonicher 2 sagt, dass wenn der Antichrist kommen wird, mit seiner totalen Verführung, Feuer vom Himmel, ein Götzenbild, das spricht, dann wird er die Massen verführen. Und zwar, darum sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie alle der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie gerettet würden. Das heißt also, die bis zur Entrückung sich nicht bekehrt haben, obwohl sie das Evangelium gehört haben, die können sich nachher nicht mehr bekehren. Aber die es noch nie gehört haben, und das sind 2 Milliarden, schätzt man, haben das Evangelium noch nie gehört. Und weitere 2 Milliarden noch nie richtig. Solche werden sich eben noch bekehren können. Und zwar aus allen Stämmen, heißt es. Das ist so schön. Alle Stämme, Völker und Nationen, die werden zum Glauben kommen. Aber eben die Vollzahl der Gemeinde, das ist eine von Gott festgelegte Zahl, die gehören zur Gemeinde. Und die sich nachher bekehren, die werden nicht zur Gemeinde gehören, aber können gerettet werden. Und dann 1. Korinther 15, 51, das Geheimnis der Verwandlung. Da geht es um die Entrückung der Gemeinde. Das war auch ein Geheimnis im Alten Testament. Und dann drittens das Geheimnis seines Willens in Epheser 1. Das habe ich schon erklärt. Das ist das Geheimnis, dass im tausendjährigen Reich die Gemeinde an der Seite des Herrn Jesus regieren wird, mit ihm die Herrschaft teilen wird. Ja, und wirklich, der eine wird 10 Städte bekommen, Lukas 19, der andere 5, der andere 1. Und es gibt solche, die verpassen alles, werden Schaden leiden, sagt 1. Korinther 3, werden gerettet werden wie durchs Feuer. Aber man muss sich vorstellen, der eine unter uns plötzlich, der werden wir dann sehen, der kriegt Sao Paulo und New York und ja, und ein anderer vielleicht Erlinsbach, so ein kleines Dörfchen. Ja, also, aber wir werden mit dem Herrn Jesus herrschen. Das heißt, die Gemeinde wird zwar im Himmel wohnen, im Haus des Vaters. Da sind wir zu Hause, im himmlischen Tempel, in den Wohnungen des Vaters. Gerade auf der Seite des Allerheiligsten. Dort sind die Wohnungen im Haus des Vaters. Und wir werden auf der Erde arbeiten. Das heißt, wir werden ständig im tausendjährigen Reich switchen. Also eine hyperaktive alte Schwester hat einmal mit Sorge mich gefragt, ob das nicht langweilig wird in der Ewigkeit. Es gibt ja Leute, die meinen, auf einer Wolke ständig Posaune blasen. Das steht nirgends in der Bibel, sowas. Also einige Zeit Musik machen ist schon schön im Himmel. Und das wird es auch geben. Und wie. Aber eben, das wird nie langweilig werden. Und dann haben wir das Geheimnis der Einverleibung der Nationen, Epheser 3, dass also Menschen aus den Heidenvölkern mit den jüdischen Gläubigen zusammen einen Leib, den Leib Christi, bilden. Ohne dass die Juden werden müssen. Die Gemeinde ist etwas ganz anderes. Und darum ist es so wichtig, dass man Judentum und Gemeinde nicht miteinander vermischt. Und darum ist es wichtig, dass man sich nicht sagt, oh, gehen wir alle nach Jerusalem und wir feiern Laubhütten. Das geht jetzt gar nicht. Ich war, wenn messianische Juden Laubhütten feiern, um ihre Brüder aus ihrem Volk zu gewinnen, dann ist das wie der Apostel Paulus, den Timotheus beschnitten hatte, weil er jüdische Abkunft hatte. Der Mann, der den Galaterbrief geschrieben hatte und gesagt hat, das dürft ihr nicht aus religiösen Gründen euch zu beschneiden. Aber das tut er bei Timotheus um der Juden willen. Als Jude konnte er dem Juden ein Jude sein. Bei Titus hat er das nicht gemacht, denn er hatte keine jüdische Abkunft. Also wir dürfen die Dinge ja nicht vermischen. Und dann das Geheimnis der Frau des Christus. Epheser 5. Dort sehen wir, die Gemeinde ist die Frau des Messias. Natürlich gibt es auch Israel, das irdische Volk, ja? Und die Verheiratung am Sinai, nicht wahr? Aber das irdische Volk im Alten Testament hat Gott gegeben, damit es ein Spiegelbild ist von dem, was sein Ratschluss von Ewigkeit war, die Gemeinde. Und jetzt wird klar, die Gemeinde ist das Höchste, was es gibt. Es gibt kein höheres Geschöpf in den Ratschlüssen Gottes als die Gemeinde. Und das darf ich schon sagen, weil niemand mir vorwerfen kann, ich wäre zu wenig enthusiastisch für Israel. Nicht wahr? Aber das müssen wir sagen. Das ist grandios, dass wir zur Gemeinde gehören dürfen. Und dann sechstens, das Geheimnis Christus in euch. Der Messias sollte in dieser Zeit der Gemeinde nicht mehr auf der Erde sein. Er sollte weggehen. Und trotzdem ist er in jedem einzelnen Erlösten. Der Messias in euch, nicht der Messias bei euch. Das ist grandios, Kolosser 1. Und dann das Geheimnis der Gottseligkeit. Das ist der tiefste Inhalt des Glaubensgutes der Gemeinde. Vereinigt in der Person der Herrlichkeit des Herrn Jesus, 1. Timotheus 3, 16. Und dann das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, 2. Thessalonicher 2. Dass in der Zeit der Gemeinde das Böse sich immer mehr ausbreiten würde. Immer mehr. Irrlehre, Verwirrung und Durcheinander. Bis zum Höhepunkt dann, der Antichrist wird kommen. Aber, 2. Thessalonicher 2 sagt, aber da ist einer, der hält zurück. Und das ist der Heilige Geist. Und wenn er weg ist, dann kann der Gesetzlose kommen und diesen Höhepunkt des Geheimnisses der Gesetzlosigkeit durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Wenn man damit mal die Kirchengeschichte studiert, plötzlich versteht man, ach so, darum, so früh Zölibat, so früh Kindertaufe, so früh all dieser Durcheinander, die Gesetzlosigkeit und dann die Klöster und die Mystik und alles durcheinander. Aber dann sehen wir das Wirken des Heiligen Geistes. Trotz dieser Gesetzlosigkeit im 4. Jahrhundert, das Konzil von Nicäa entscheidet richtig nach der Bibel. Der Sohn ist dem Vater gleich. Und so können wir weiterfahren bis zur Reformation und darüber hinaus bis heute, wie der Heilige Geist wirkt, zurückhält und der Antichrist kann nicht kommen. Und wenn der Heilige Geist mit der Braut geht, der Geist und die Braut sagen, komm. dann kann der Antichrist kommen. Das ist die Zeit der Gemeinde. Und wir sehen hier, der Herr Jesus wird kommen zur Entrückung und die Gläubigen mitnehmen. Oh, da fehlt einiges auf der Folie. Das sollte noch kommen. Nach dem Kreuz ein Pfeil runter, ganz dick und rot. Der Heilige Geist an Pfingsten gründete die Gemeinde. Das war der Anfang der Gemeinde, wo die Gemeinde zu einem Leib getauft wurde. 1. Korinther 12, Vers 13. Das begann dort. Und der Heilige Geist wohnt diese ganze Zeit in der Gemeinde drin. Aber dann bei der Entrückung wird die Gemeinde mit dem Heiligen Geist weggehen und der Herr Jesus kommt nicht auf die Erde, sondern nur in den Luftraum und nimmt die Gemeinde weg. Ja, darum ist es richtig, wenn wir sagen, das zweite Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit ist das zweite, nicht das dritte Kommen. Wir werden manchmal so angegangen, ja, ihr glaubt an drei Kommen des Christi. Nein, 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 nein. Wir glauben an zwei Kommen Christi, aber die Entrückung, das ist die Wegnahme, der Herr kommt gar nicht auf die Erde. Und jetzt sehen wir, Pfingsten begann nicht vor Palmsonntag. Die prophetische Uhr ging bis zum Palmsonntag. Und dann stoppte sie. Und in dieser selben Woche kam die Verwerfung des Messias und seine Kreuzigung. Aber dann am dritten Tag seine Auferstehung. Und 40 Tage später seine Himmelfahrt. Und dann 10 Tage später der Heilige Geist kommt und gründet die Gemeinde. Also die Uhr war klar gestoppt. Und dann kam die Verwirklichung des Geheimnisses Gottes. Und jetzt ist das ganz analog. Bevor die Uhr mit Israel wieder beginnt zu ticken, 70. Jahrwoche, die beginnen wird mit dem Moment, wo der kommende Diktator des Westens mit Israel einen Bund schließt für 7 Jahre. Vorher geht die Gemeinde. Und dann ist dieser Einschub vollendet. Und dann geht es wieder um Israel. Und dann wird es in Israel eine Erweckung geben. 144.000 kommen zum Glauben. Und das werden treue Gläubige sein. Wirklich eindrücklich. Man lese Offenbarung 14, 1 und folgende. Das sind so hingebungsvolle Gläubige. Von ihnen heißt es, sie folgen dem Lamm, wo irgendes hingeht. Ach, ich wollte, wenn ich nicht entrückt werde, wenigstens, man könnte das bei mir auf den Grabstein schreiben. Oder brauche ich gar nicht einen Stein, ist zu teuer. Aber sonst einfach, er folgte dem Lamm, wohin irgendes ging. Das ist der Punkt. Und wir können viel lernen von diesen Gläubigen, aber eben dann wird Israel wieder das Zeugnis sein hier auf Erden. Wenn ein Jude sich heute bekehrt, gehört er zur Gemeinde, zum Geheimnis. Da ist nicht Jude noch Grieche, sondern seid einer in Christus, Galater 3. Aber dann spielt es eine Rolle, ob man Jude ist und ob man aus dem Stamm Ephraim ist oder aus dem Stamm Manasse. Gott wird 12.000 aus jedem Stamm versiegeln. Das wird wirklich Israel sein. Und darum, die sagen, die Gemeinde geht in die 70. Jahrwoche hinein und in die Drangsal. Es kommt alles durcheinander. Ein heilloses Durcheinander ergibt sich dadurch. Aber der Jesus sagt ja ganz klar in Offenbarung 3, Vers 10 zur Gemeinde, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Ja, der Herr sagt, er bewahrt die Gemeinde vor, nicht vor der Versuchung, vor der Stunde der Versuchung. Und nicht vor irgendeiner Stunde der Versuchung, die gab es von Eden an, sondern vor der Stunde. Das ist die schlimmste Verführungszeit, wenn der Antichrist kommt, Feuer vom Himmel, ein Götzenbild, das spricht. Aber der Herr bewahrt die Gemeinde, die müssen vorher gehen und erst dann kommt die Stunde der Versuchung bis zur Mitte der Jahrwoche und dann kommt die große Drangsal. Also wir können sogar so sagen, nicht nur die Gemeinde kommt nicht in die Drangsal, sondern die Gemeinde kommt nicht in die Stunde der Versuchung. Das ist die erste Zeit von der Entrückung bis zur Mitte der 70. Jahrwoche. Das ist grandios. Und einer kann sagen, ja, wieso? Ich weiß auch nicht, weil Gott es so wollte. Das ist Gottes Souveränität. Er beschließt das mit der Gemeinde so, mit Israel so. Ja, so haben wir versucht, eine Gesamtschau des Ratschlusses Gottes zu bekommen. Und ich denke, wenn man das auch sieht, diese Überraschung, dass die Gemeinde da eingefügt wird. Und in Epheser 3 am Schluss wird dieses Zeitalter genannt, das Zeitalter der Zeitalter. In vielen Übersetzungen falsch übersetzt. Es steht wirklich so wie in der alten Elberfelder, auch im griechischen Text, das Zeitalter der Zeitalter. Das heißt, das schönste Zeitalter. Nicht wahr? Das Lied der Lieder, das ist das hohe Lied. Das Heilige der Heiligen, das übersetzt man mit das Allerheiligste. Und das Zeitalter der Zeitalter, das ist das wunderbarste Zeitalter. Das nicht gerechnet wird unter diese irdischen Bündnisse, weil die Gemeinde ein himmlisches Volk ist. Die totale Überraschung. Und in dem Zusammenhang möchte ich schließen mit Römer 11, die letzten Verse. Da muss man einfach anbeten, wenn man diese Ratschlüsse Gottes sieht. 11,33. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.